2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 19. November 2025, ja so einige Minuten nach 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört mich vor dem Heimspiel am späten Sonntagnachmittag gegen den 1. FC Union aus Berlin. Das Spiel des Tabellen 16., da sind wir gegen den Tabellen 11. Dazu habe ich mir heute Abend Tim Pritlove eingeladen. Moin Tim.
Moin.
Schön, dass du da bist. Du warst hier in den letzten Jahren schon des Öfteren mal zu Gast. Insgesamt schon 8 Mal habe ich nachgezählt.
Wirklich?
Oh, ja, wow. Wirklich.
Oh Gott, ich ja schon regular.
Ja, aber zuletzt im August 2020, das ist schon ein bisschen, ja, über 5 Jahre her schon wieder.
Ja.
Da haben wir nämlich eine Special-Folge aufgenommen, um mal zu schauen, wie es euch so in der ersten Liga ergeht.
Stimmt.
Und ja, wie gesagt, lange ist her, deswegen nochmal am Anfang die 3 obligatorischen Fragen. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Union und nicht vielleicht der BFC Dynamo?
Oh Mann, ey. Ja, also hallo, ich bin Tim Pritlove und ich bin eigentlich vor allem Podcaster und damit recht bekannt. Bin jetzt meine 20 Jahre Podcasting zusammen übrigens.
Ja, Glückwunsch. Also seitdem höre ich dich auch schon fast, glaube ich, ja.
Genau. Und ja, zur Union bin ich vor so 12 Jahren gekommen, weil ich irgendwie so langsam daran geführt wurde und so eine Kaskade von Ereignissen rund um Union haben dann irgendwann so ein bisschen mein Interesse auf den Verein gestoßen. Und das war dann auch so ein bisschen meine Rückkehr zum Fußball, weil ich eigentlich so ein bisschen mit Fußball abgeschlossen hatte in meinem Leben. Ja, seitdem bin ich aber weiter fleißig dabei und hatte jetzt auch eine wilde Reise, nachdem wir euch dann in der zweiten Liga alleine zurückgelassen haben. Wisst ihr ja, was bei uns alles so passiert ist. Und das war auch wirklich, wirklich heftig. Und insofern sind wir eigentlich ganz froh, dass wir jetzt im langweiligen Bereich der Tabelle rumdümpeln.
Ja, zu dem einen oder anderen Aspekt kommen wir ja heute Abend noch.
Ja.
Okay, alles klar, Tim. Danke für deine Vorstellung. Gehen wir direkt rein, gehen wir in aktuelle Ereignisse rein. Ihr seid die Ersten, die diese Saison Bayern München Punkte in Pflichtspielen abgenommen haben. Wie ist denn das Spiel so aus deiner Sicht gelaufen? Da ist ja auch, ja, gab es ja auch ein bisschen Drama, ne?
Ja, geil, oder? Also ich meine, wer hätte das gedacht? Ehrlich gesagt, ich nicht. Also ich bin da mit maximalem Pessimismus rangegangen und war dann auch schwer erstaunt, was die Mannschaft da auf den Platz gelegt hat. Und das in gewisser Hinsicht ist es so ein bisschen eine Rückkehr zu alten Tugenden, nicht wahr? Als wir so in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben wir uns dann auch immer gegen die starken Mannschaften immer sehr gut gezeigt und die Punkte dann eigentlich immer an die Tabellenletzten abgegeben. Und komischerweise haben wir auch gegen Tabellenletzten auch gewonnen dieses Jahr, obwohl es insgesamt weiterhin eine unstete Entwicklung ist und wir so ein bisschen Wundertüte sind und du weißt jedes Mal nicht, wie der nächste Spieltag abgerechnet wird. Also von daher gibt es auch nicht so diese totale Gewissheit derzeit, wie es so läuft. Man weiß, was man theoretisch kann, aber ob es dann auch auf den Platz gelegt wird, das zeigt sich immer erst danach.
Fand, das Spiel hatte so ganz harte ersten 3 Bundesliga-Jahre-Vibes irgendwie, hatte das
absolut,
auch so,
ne? Genau. Also das war dann halt einfach auch Unions Spiel, Heimspiel. Man weiß, man hat eigentlich keine Chance, also nutzen wir sie. Und dann einfach mit so einem gnadenlosen Pressing. Und ich glaube, die Bayern waren echt sehr überrascht, dass das so gut funktioniert. Also alle wahrscheinlich waren die Zuschauer. Aber das hat halt einfach bemerkenswert gut funktioniert. Die Bayern haben ja fast irgendwie kein Torschuss hinbekommen. Ich meine, den ersten, den sie dann gemacht haben, der hat natürlich dann auch gleich gesessen. Die bleiben gefährlich. Aber das war natürlich jetzt eine Erfolgsformel für Union. Und in dieser defensiven Rolle ist die Mannschaft nach wie vor zu Hause. Also wenn man eigentlich so als Underdog ins Spiel geht, dann ist super. Aber meistens ist es die freie Spielgestaltung, wenn man die Räume hat, wo es dann komisch wird. Und der Sturm war insbesondere in der letzten Saison ein großes Problem. Da wird es jetzt besser, aber es hat halt noch nicht diese Stetigkeit.
Ja, und immerhin 17 Gegentore schon. Das war früher auch mal anders, ne, bei euch. Also genau. Da war die Abwehr halt, da gab es oft 1-0 Siege auch, ne, weil
Genau, also deswegen, das sage ich halt, ne? Also es gibt einfach immer wieder die Momente, wo dann die Mannschaft auch komplett wegkippt und man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum denn jetzt eigentlich wieder. Vielleicht findet sich das so im Laufe der Saison, wird sich zeigen, aber bisher, wie gesagt, Wundertüte. Ich meine, dieses Spiel war natürlich jetzt auch wieder, auch so regeltechnisch natürlich so ein Ding. Das hätten wir gut gewinnen können, ne? Letztlich hätten wir es auf jeden Fall, glaube ich, verdient gehabt. Und du sprichst natürlich jetzt das erste Tor an, was nicht gegeben wurde, ne, von Ansa.
Genau.
Was dann vom VAR da, also wirklich, weil da so ein Millimeter gefehlt hat, nicht gegeben wurde. Also ich muss sagen, wer sich die Bilder angeschaut hat, also ich wüsste nicht, wer da sagt, ja, das ist ja mal klares Abseits und da hat er sich jetzt aber mal einen richtigen Vorteil rausgeholt, sondern das war halt wirklich so, naja, also wie man das jetzt so sieht. Und ich denke, das ist mal wieder so ein Fall gewesen, wo man klar sagen muss, es muss hier einfach eine Toleranzregel her.
Da muss ich auch ehrlich sagen, so wenig Sympathien ich mit Stefan Baumgart habe, so viel konnte ich ihn aber auch verstehen in seiner, sozusagen, wie er es rübergebracht hat und ja, ich meine, da geht es um Frames, ne?
Und genau.
Man weiß nicht, wann der Ball abgespielt wurde.
Beim Schwimmen gab es das ja mal auch, ne? Da hatte man da konnte man Tausendstel Sekunden messen, aber so eine Tausendstel Sekunde Vorteil drückt einfach es ist keine realistische Größe, mit der wir Menschen arbeiten können. Niemand von uns kann eine Tausendstel Sekunde fühlen oder auch nur abzählen. Und ich glaube, genauso ist es mit solchen Millimeterentscheidungen auf einem 120 Meter großen Spielfeld mitten in der Aktion. Ja, also, das ist ja auch nichts, was ein Spieler noch groß unter Kontrolle hat. Ne? Zumal in dem Moment seine Bewegung sowieso in die andere Richtung ging. Und das ist also einfach
Quatsch. Ja, okay. Und ihr habt auch lange geführt dann immer noch, also 2-1, der war schon so gut wie eingetütet, der Sieg eigentlich, bis dann Kane, der ewige Kane kam in der 90. plus 3.
Du musst halt das wirklich bis zur letzten Sekunde durchhalten, sonst hast du halt keine Chance. Na gucken, aber wir haben ja noch eine zweite Chance. Wir haben die Bayern ja auch zu Hause im Pokal.
Genau. Deswegen können wir uns, hatten wir vorher drüber gesprochen, also vor der Auslosung nicht im Achtelfinale treffen, sondern höchstens im Viertelfinale natürlich. Aber uns wäre lieber im Finale, ne?
Gucken wir mal, ob wir überhaupt noch dabei sind dann.
Gut, ihr spielt aktuell, seid ihr in der siebten Bundesliga-Saison auch schon. Wie war denn so deine Erwartungshaltung vor der Saison? Was hast du dir gedacht, was könnte das werden?
Naja, also ich denke, da sind sich alle Fans bei uns einig. Das ist dieser Kernwunsch der langweiligen Saison. Das haben wir so halbwegs bisher bekommen. Also es ist noch nicht so, dass man sich jetzt komplett zurücklehnen kann, aber ne, was haben wir jetzt? Elfter Platz ist irgendwie, glaube ich, für alle okay.
Ja, wäre für mich und meinen Verein auch okay.
Ja, das wünschen sich wahrscheinlich viele, die potenziell halt auch immer mal wieder in den Abstiegsstrudel.
Ja, alle, die unter Platz 11 wahrscheinlich wünschen sich das.
Aber ich glaube, was vor allem der Wunsch ist, dass man mal wieder eine Weiterentwicklung sieht. Ne? Also nachdem wir irgendwie diese totale Katastrophensaison hatten, bei der fast alles verloren war, so und auch so die letzte Wackelsaison, will man halt sehen, okay, kann man jetzt wieder als Union Profil gewinnen, wenn wir jetzt immer nur ewig denselben Fußball spielen, oder sind wir vielleicht auch mal in der Lage, Spiele zu gestalten? Und letzte Saison war halt vor allem der Sturm ein Problem und da haben wir dann doch immerhin ein paar Fortschritte gemacht, so richtig rund und super gefährlich läuft es noch nicht, aber man hat ja gesehen bei Spielen wie gegen Frankfurt, dass wir also da auch gute Momente haben können und dass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Ne?
Ja, es kommt halt davon, wenn man zu früh zu gut in die Bundesliga einsteigt. Ne? Also ich meine, ihr habt ja gleich irgendwie in Jahr 2, 3 und 4 sozusagen oder in den Saisons 2, 3 und 4 gleich unfassbar gespielt. Also alle drei Jahre international bis hin zur Champions League.
Ja, ist ja.
Und dann kam die Saison so ein bisschen der Absturz, den du gerade sagtest, also Platz 15. 23, 24 und jetzt seid ihr dabei, euch ein bisschen zu konsolidieren, kann man schon sagen. So,
genau.
Also mal ein bisschen Ruhe zu haben und ich glaube auch nicht so viel im Rampenlicht zu stehen, glaube ich. Das höre ich bei vielen Union-Fans aus, so habe ich das gehört in den letzten
Jahren. Ja, der Hype ist jetzt erstmal vorbei und das tut uns, glaube ich, allen ganz gut.
Ja, okay. Wer hyped oder nicht hyped, ist euer Trainer, Steffen Baumgart, ist seit Januar 2025 da. ist hier in Hamburg auch ein bisschen bekannt. Wie ist denn so deine Sichtweise auf ihn als Trainer und Mensch? Also bei St. Pauli ist man ja eher ein bisschen subjektiv unterwegs, was ihn angeht. Wie siehst du denn das? Ich meine, du bist auch subjektiv, ist klar, aber wahrscheinlich siehst du das ganz anders als wir.
Ja, na gut, also er gehörte ja, hat ja mal bei Union gespielt und da er eben ja auch die ganzen Jahre über Vereinsmitglied war, seine Frau bei Union gearbeitet hat, gehörte er schon immer so ein bisschen so zu uns, ne? Das war also war einer der Spieler, die, obwohl sie jetzt gar nicht mal so lange für Union gespielt haben, irgendwie schon in den Fankreisen immer positiv in Erinnerung war.
Ja, mir fällt auch ein, der war nur 2 Jahre da, aber ich glaube, er ist auch jeweils zum Spieler der Saison gewählt worden in den beiden Jahren. Ich
habe das irgendwann mal irgendwo gesehen. Unioner des Jahres, wie das bei uns heißt.
Unioner des Jahres, so.
Und das sagt so ein bisschen was aus, weil er, glaube ich, so mit seiner derben Art irgendwie so diesen Union-Geist ganz gut verkörpert hat. Das war jetzt auch eine Zeit, da war ich noch nicht bei Union, von daher kann ich das nur jetzt sozusagen aus Berichten und wie sich das heute so als Echo noch anfühlt, berichten. Als es dann immer so war mit, ja, okay, jetzt ist er hier mal wieder gekündigt worden, kommt der jetzt zu uns? Das geisterte immer schon so ein bisschen rum. Am Ende waren wir, glaube ich, dann doch alle ein bisschen überrascht, als er kam. Und es war auch so ein, ja, so als Ex-Spieler und toll finden, alles gut, aber ob er wirklich der Trainer für uns ist, das glaube ich, da sind wir uns heute auch noch nicht so richtig sicher. Ich finde, er ist nicht so der allerbeste Kommunikator oder Charmeur, so seine Pressekonferenzen so ein bisschen so cringe, finde ich.
Ne? Ja, schön eigentlich, er ist der Anti-Charmeur, ne?
Ja, total, so auch unnötigerweise, finde ich, weil er eigentlich, ich meine, man muss ihm zugute halten, er ist halt so ein Typ. Also ich finde, er ist für die Bundesliga insgesamt, glaube ich, für das Ereignis Fußball, finde ich, ist er eigentlich ein Gewinn, weil er einfach so ein schräger Vogel ist und immer da irgendwie wie so ein Tiger am Spielfeldrand irgendwie sein Ding fährt und einfach super emotional in der ganzen Sache ist. Das ist auch okay. Vorher hatten wir Urs Fischer, der war immer die Ruhe selbst, den konnte irgendwie gar nichts, also wirklich aber auch nichts irgendwie aufregen. Und Baumgart ist genau das Gegenteil und geht sofort in die Decke, wenn irgendwas ist.
Das finde ich übrigens auch lustig bei Unionern, dass halt, wenn man über Trainer spricht, ist immer Urs Fischer der Mittelpunkt.
Ja.
Und alles, was drumherum ist, also dass zwischendurch noch Bijica da war und Svensson, das ist so, nee, es wird immer alles an Urs Fischer irgendwie auch so ein bisschen gemessen.
Man kann überhaupt nicht das hoch genug aufhängen, welche Bedeutung Urs Fischer für Union hatte und immer noch hat. Der hatte absoluten, also das geht über Legendenstatus hinaus. Ich glaube, man würde ihm am liebsten alle 20 Meter ein Denkmal bauen in Köpenick und alles an ihm wurde geliebt. So. Und was immer noch so ein bisschen Schmerz ist, dass er seit er gegangen ist, noch kein einziges Mal wieder da war. Sein Co-Trainer war schon da. Der kommt ab und zu mal vorbei, stellt sich dann auch zum Fans und so. Das ist irgendwie auch eine coole Sau.
Ja, was ich gerade nicht weiß gerade, weißt du, arbeitet er eigentlich als Trainer?
Nein, er ist immer noch nicht irgendwo untergekommen.
Er ist auch seitdem nicht irgendwo untergekommen.
Er hat noch keinen anderen Verein übernommen. Und jedes Mal, wenn irgendwo in der Bundesliga ein Trainer rausgeschmissen wird, geht's bei uns immer her. So, oh, der wird doch jetzt nicht irgendwie zu denen gehen und das kann wohl nicht sein. Und hier in Mönchengladbach, nein, das kann nicht sein. Immer wenn dann andere Trainer kommen, so, Gott sei Dank.
Aber vielleicht ist das für ihn auch so, dass er wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, er hat genügend Angebote, aber damit auch hadert, weil er sagt, ich kann das, was ich da gemacht habe bei Union, schwer toppen irgendwo wahrscheinlich.
Das kann sein. Also seine ewige Partnerschaft mit dem Hoffmann scheint jetzt auch gelöst zu sein, weil Hoffmann jetzt irgendwie nach Salzburg gegangen ist und da eine administrative Rolle macht. Also ist da seine Rolle nicht ganz in Erinnerung, auf jeden Fall nicht als Trainer. Das heißt, dann wird sich das jetzt eh anders einstellen, ob er jetzt überhaupt nochmal Trainer wird oder ob er jetzt so lange wartet, bis er dann endlich in der Schweiz Bundestrainer wird, das weiß ich ja auch nicht. Es ist für uns alles ein Rätsel, aber wir hätten ihn noch ganz gerne mal wieder im Stadion, aber aus irgendwelchen Gründen hält er sich da zurück.
Ja, ist jetzt gute 2 Jahre aus dem Job raus. Vielleicht braucht er die Zeit auch, weil das einfach so intensiv bei euch
war. Das war intensiv in jeder Hinsicht, genau.
Ja.
Noch zu Baumgart vielleicht so ein bisschen. Also es ist aber auf jeden Fall so, er hat schon das Vertrauen auf jeden Fall von Zingler. Also ich denke, der Union kann gut mit ihm arbeiten, sonst hätten sie ihn auch nicht geholt. Und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt keine Erfolge vorzuweisen hat. Er hat uns erstmal stabilisiert, als er wieder kam. Es war ein schwieriger Weg, aber es ist gelungen so. Und auch so ein Spiel wie jetzt gegen die Bayern zeigt, es kann funktionieren. So, der Motor läuft nicht komplett rund, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er die ganze Zeit stottert. Er hat sich auch generell ein bisschen mehr im Griff und immer wenn es kriselt, kriegt er die Kurve und von daher passt das schon. So, wir haben uns mit ihm arrangiert.
Er hat euch auch echt genau stabilisiert. Also ich habe ja wirklich und auch mit dir wahrscheinlich oder mit anderen Unionern drüber gesprochen, ich habe ihm keine 6 Wochen gegeben bei Union, weil das auch damals im Winter nicht so in den ersten Spielen lief und ich dachte so, das ist einfach ein Riesenmissverständnis. Aber man muss sagen, diese Saison, letzte Saison, er hat einfach so, alles ist irgendwie ausgeglichen, ne? Siege, Unentschieden, Niederlagen, ja. So mehr oder weniger ist so einfach im Mittelfeld irgendwie so. Ne?
Genau.
Ja. Okay, wenn man den Trainer bei euch behandelt, wir haben ja über Urs Fischer auch schon gesprochen, dann muss man zwangsweise und hundertprozentig über Oliver Runert natürlich sprechen. Mhm. Der hat kürzlich erst vor einer Woche seinen Abschied bei Union angekündigt und wird jetzt ganz in die Politik gehen. Ich meine, das war schon irgendwie in den letzten 2-3 Jahren abzusehen, dass das so passieren wird wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, er war seit 2017 bei euch in verschiedenen Rollen im Amt und hat einfach die sportlich erfolgreichste Ära in eurer Vereinsgeschichte mitgeprägt. Wie schaust du auf Oliver Runert und auf seinen Abschied?
Ja, also ich meine sportlich ganz klar, ne? Also er ist derjenige, der Urs Fischer geholt hat. Das war seine erste Amtshandlung. Von daher ist natürlich auch der Erfolg mit Urs auf jeden Fall auch mit ihm direkt verknüpft und alle sind ihm da auch furchtbar dankbar für. Er ist ein absoluter Fußball-Experte. Ja, da musst du nur mal gucken, wenn der im Fernsehen, wenn der dann in diesem Doppelpass, in dieser Quatschsendung da auftritt, der ist ja irgendwie der Einzige, der die Fragen mal richtig beantworten kann, der Einzige, der die Regeln kennt. Er war ja nicht nur unser Manager, er war vorher der Scout, er ist ja Fußball-Schiedsrichter sogar auch. Also der weiß schon Bescheid und seine klare Art kam immer gut an. Dieses Ding mit Sarah Wagenknecht und so, das war schon uns immer so ein bisschen suspekt. Und dass das dann aber so eskaliert, dass er dann eben auch wirklich also er war ja immer schon bei den Linken, das wussten wir ja, im Westen. Und dass er dann aber wirklich sich ja dann hier in Berlin ja dann jüngst zur Wahl gestellt hat, was da nicht geklappt hat. Dann ist er wieder zu uns gekommen, nachdem er offiziell eine Pause eingelegt hat. War aber zu dem Zeitpunkt ja ohnehin nur noch als Scout. Also er hat ja sozusagen die Sportdirektor-Rolle ja schon an Horst Held abgegeben.
Genau, also er kam damals als Scout ja auch, dann genau. Wurde er sportlicher Direktor und dann ist er wieder als Scout zurückgegangen in die genau. Zweite Reihe sozusagen.
Genau, und das war schon so ein bisschen so ein On-Hold-Modus. Er war nicht weg, aber irgendwie war er auch nicht mehr so da, hat sich auch nicht groß in Szene gesetzt so und hat wahrscheinlich dann seinen Schlachtplan gemacht. Dann war ja die Wahl vorzeitig, das hat, glaube ich, seine Zeitpläne ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen eben diese Sache mit dieser kurzen Auszeit für die Wahl. Das hat dann nicht geklappt und jetzt ist eigentlich auch keiner so richtig überrascht, dass er jetzt geht und ist auch keiner überrascht, dass jetzt gemunkelt wird, dass er da irgendwie Generalsekretär werden will bei der BSW. Naja, also das kannst du dir vorstellen, wird bei uns sehr, je nach Fanlager, mal so interpretiert. So richtig geil finde ich das natürlich jetzt nicht, aber muss er selber wissen. Es ist gut, dass das jetzt sozusagen auch nichts mehr mit Union zu tun hat.
Okay, ich hatte nämlich eine Reportage über ihn gesehen, da ging das um die Wahl in Berlin, da wurde er begleitet und da wirkte er so auch so grundsympathisch, also wie der Nachbar hier bei mir, mit dem ich mich ab und zu über den Gartenzaun unterhalte, so der so ein ganz netter Mensch, der auch für dich einkaufen gehen würde, wenn du auf einmal irgendwie krank bist, so kommt er so rüber, ne? So, also
das glaube ich auch. Also ich meine, man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er irgendwie
der wirkt so gar nicht, aber das ist natürlich nur was Optisches oder was Objektives oder nee, es ist eher was Subjektives. Der wirkt so gar nicht wie Profifußball, finde ich.
Ja, das stimmt.
Ne? Also auf eine sympathische Art und Weise. Ne? Ja. Also, aber wie gesagt, Horst Held war ja jetzt auch schon, ist auch schon 18 Monate dabei, glaube ich. Also er hat ihn auch quasi eingearbeitet.
Genau. Ne? Genau, die kannten sich ja auch schon. Und mit Horst Held und Union.
Kannten sich von Schalke, ne?
Das geht auch.
Bitte? Ja. Die kannten sich von Schalke, glaube
ja,
ich.
Ja, die kannten sich, glaube ich, weiß gar nicht, auf verschiedenen Sachen. Auf jeden Fall mit Horst Held kommen wir klar. Das ist ja eigentlich auch ein netter Typ und der hat auch, glaube ich, Union schon gecheckt, so, und seine Entscheidung, seine letzten Transferentscheidungen waren ja auch nicht die schlechtesten. Könnten wir auch nochmal drüber reden.
Mhm. Okay. Was vielleicht auch keine schlechte Entscheidung war, war zu Ungunsten für uns, dass ihr nach dem Aufstieg von St. Pauli Aljoscha Kemmlein wiedergeholt habt. Zu euch war ja auch nur ausgeliehen, ist ja auch total legitim und ja, so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, der war erst gar nicht so wohlgelitten bei Steffen Baumgart, aber jetzt kriegt er richtig viel Spielzeit und scheint sich irgendwie da auf der defensiven Position als Sechser im Mittelfeld irgendwie auch festgespielt zu haben. Wie nimmst du den wahr?
Ja, also weiß ich nicht, wie sein Verhältnis, wie Baumgarts Verhältnis zu ihm jetzt wirklich gewesen ist. Das weiß ich nicht, woraus man das hätte jetzt ablesen können. Es war klar, dass der Verein auch Kemmlein unbedingt wollte. Also Zingler setzt ja sehr darauf, dass sich dieser ganze Nachwuchsbereich bei Union entwickelt. Und der entwickelt sich auch langsam. Jetzt, wo auch das Nachwuchsleistungszentrum fertig gebaut ist, kriegt das Ganze jetzt langsam ein bisschen Thermik. Und ja, der Aljoscha ist definitiv eine Erfolgsgeschichte, weil er sich sehr gut in die Mannschaft eingespielt hat und so ja, so zu solchen Positionen, wie sie Rani Khedira spielen, durchaus auch in der Lage ist, Stabilität reinbringt, das Unionsspiel kann. Also bei uns ist er gut angesehen. Er ist jetzt kein Superstar, aber definitiv dabei.
Genau. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass Zingler sich also auch ganz klar in der Öffentlichkeit positioniert hat. Also auch ja, so ein bisschen dachte ich so, oh, über den Kopf des Trainers hinweg, dass er unbedingt wollte, dass Aljoscha dann halt auch,
genau,
wieder,
und das
bei
ist
Union
selten,
ist,
ne? Weil sich Zingler sagt ja immer so, das muss der Sport entscheiden. Das ist so ein typischer Zingler-Satz. Aber ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen sein Masterplan ist. Ich meine, Zingler ist jetzt irgendwie seit 20 Jahren hier am Werkeln, hat mehr Erfolg gehabt als jeder andere Vorsitzende jemals bei Union, und sein Long-Term-Plan, der ja dann, und wir kommen ja auch noch auf Stadion, alles, die ganze Weiterentwicklung, Union in die Bundesliga etc., das hat er ja akribisch vorbereitet, und genauso ist dieser Nachwuchsbereich in seinem Auge immer gewesen, und ich denke, das Kemmlein war so ein bisschen für ihn auch da so ein wichtiger Faktor in dem Spiel.
Wir haben ja gerade unsere MV gehabt letztes Wochenende, mhm, und die Amtszeit bei uns des Präsidenten ist ja begrenzt. Die ist natürlich sehr lange. Der wird nachher mit 16 Jahren rausgehen. Mhm. Oke. Aber wenn du jetzt sagst, Zingler schon 20 Jahre, das war euch anscheinend nicht gedeckelt irgendwie. Also,
nicht, dass ich wüsste. Nee, das, mhm, davon weiß ich nichts. Und es ist halt auch, also Zingler ist...
Der macht das bis zum Schluss.
Es ist, wahrscheinlich so, ja, Gefühl. Also ich meine, der hat so ein Vertrauen und so ein hohes Ansehen im Verein. Der wird, glaube ich, auch den Moment kennen, wann er zu gehen hat. Das traue ich ihm zu. Ich glaube nicht, dass er das macht, weil er der Einzige ist, der dass er von sich glaubt, er wäre der Einzige, der diese Rolle ausfüllen kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er einfach eine klare Agenda hat, was er gerne alles noch zu Ende bringen möchte. Und erst wenn das absehbar ist, ja, und da gehört definitiv das Stadion mit dazu, dann wird er dann auch irgendwann umschalten. Aber er will das Haus im bestmöglichen Zustand hinterlassen, und das wird ihm, ja, das wird ihm auf jeden Fall gelingen.
Zingler wirkt auch nicht so wie jemand, der eine Doppelspitze abbilden würde als Präsident. Das ist jetzt bei uns gerade ein bisschen Thema, um dann halt irgendwie auch, wie soll ich sagen, so ein Vakuum zu übergehen. Aber das sind andere Baustellen. Zum Thema Stadion, Bau, Umbau kommen wir später nochmal ein Stück. Bleiben wir nochmal kurz beim Sportlichen.
Eine Sache noch zu Zingler. Ja, ne? Er war jetzt auch die ganze Zeit ehrenamtlich und ist jetzt erst bei der letzten Wiederwahl das erste Mal so richtig vollamtlicher Präsident. Jetzt kriegt er sozusagen mal eine Bezahlung, weil sich wahrscheinlich mittlerweile abgezeichnet hat, dass er in seiner Firma, die er eigentlich auch die ganze Zeit hat, seiner Baufirma, sowieso nie mehr auftaucht, und jetzt auch mit einem starken Team diese finalen Weg gehen will mit dem Stadion.
Weil da ja anscheinend auch gute Entscheidungen getroffen hat, weil so eine Firma macht sich ja nicht von alleine. Da müssen ja auch Menschen an der Spitze sein, die er wahrscheinlich irgendwann mal allerdings dazu bewogen hat, da zu arbeiten. Insofern auch da erfolgreich, würde ich behaupten.
Ja,
ja, bei uns ist das auch so, dass es ja auch immer ein Ehrenamt war, eigentlich Präsident, und das jetzt auch erst vor 3-4 Jahren ja auch geändert worden ist bei St. Pauli. Genau. Ja, aber natürlich klar, wenn du irgendwie Präsident eigentlich bist von so einem Bundesliga-Verein, dann bist du eigentlich 101%ig halt in dem Job normalerweise. Ne? Gut, gehen wir nochmal, ja, oder schauen wir mal direkt auf Sonntag so ein bisschen ins Sportliche. Ja, also macht ihr gerade irgendwas Sorgen? Ist jemand gesperrt, verletzt oder so? Könnt ihr mit voller Kapelle anreisen, was die Spiele angeht?
Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Die PK kommt ja erst noch. Es hat sich ein bisschen gebessert. Also die jetzt wirklich Langzeit fehlen, würde ich sagen, stört jetzt nicht so sehr. Insofern würde ich sagen, wir können eigentlich weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Und es ist mal gar nicht mal so klar, was dann letzten Endes die Aufstellung sagen wird. Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, ein paar Leute erwähnen, die doch eine deutliche Bedeutung in dieser Saison für Union haben, vor allem jetzt bei diesen Neuzugängen, speziell im Sturm. Dürfte dir ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein.
Ansa, ne? Und ja, Burg natürlich.
Klar, Elias Ansa ist natürlich die absolute Erfolgsgeschichte. Das hat ja nicht lange gedauert. Und der Typ ist wirklich irre. Also ich meine, der ist 1,95, glaube ich, und spielt einen Ball, da kann man wirklich sich immer wieder nur am Kopf kratzen. Der Ball klebt an seinem Fuß, als wäre der irgendwie 1,50 Meter. Also er schafft es trotz seiner Größe, mit seinem Körper, mit seinem Gewicht so gut umzugehen, dass er einfach auch bei dem nächsten Zweikampf, dem engsten Zweikampf, kaum vom Ball zu trennen ist. Also er schafft es immer wieder, gegen auch die besten Spieler den Ball zu verteidigen, dann weiterzuspielen oder selber zu schießen, und hat das eine oder andere Tor und wichtige Vorlagen aus dieser Situation herausgemacht. Es ist einfach eine Freude, diesem Typen zuzuschauen, und der ist auch einfach, sich besonders mag, auch irgendwie nicht auf den Kopf gefallen, ist ein intelligenter Typ, der irgendwie keinen Unsinn erzählt und darüber hinaus recht charmant. Also absoluter Gewinn für Union, passt super zu uns, darf gerne bleiben, könnte irgendwann mal ein richtig großer werden.
Ja, okay. Und Burg kam ja quasi kostenlos hier von Werder Bremen und hatte, da ist auch so ein bisschen quasi die Verbindung jetzt zum St. Pauli-Spiel. Ihr habt nur ein Spiel gewonnen auswärts, also nur 3 Punkte geholt. Das war in Frankfurt, war aber, wie du auch schon meintest, ein wildes Spiel, und da hat er 3 Tore geschossen, ne, Oliver Burg.
Ja, das war irre. Ich meine, das ist wieder so ein Spiel, wo du einfach das Glück hast, dass das einfach alles funktioniert. Ne? Diese ganzen Konter waren halt einfach, wurden genutzt, wurden gespielt und wurden dann eben auch erfolgreich zu Ende gespielt. Und da hat Burg halt schon mal gezeigt, was er eben kann. Ne? Also hat dann einfach mit dem richtigen Speed und mit der richtigen Energie diese Konter ausgespielt und einen guten Abschluss gehabt. Also da kann man nicht meckern, wie wir so schön sagen bei uns.
Ja. Und noch eine Personalie würde ich gerne mit dir besprechen, weil es echt verblüffend ist, finde ich. Also Christopher Trimmel hat irgendwie seinen 8. Frühling, ist mittlerweile 38 und spielt diese Saison so viel wie in den Saisons. Also er hat immer stetig gespielt, wurde viel eingewechselt und so weiter, aber spielt auch wieder Stamm auf einmal. Nur gegen Bayern nicht, da war er gar nicht im Kader. Ich weiß gar nicht, ob er da verletzt war. Auf jeden Fall.
Hatte. Bitte? Gesperrt.
Der hatte schon 5 gelbe Karten nach dem sportlich.
Ist ja seine Devise, entweder Zweikampf gewinnen oder faul.
Ja, okay. Aber ja, also ich habe das Gefühl, der wird nicht älter, der wird einfach besser und fitter.
Irgendwie also Christopher Trimmel ist ein Phänomen. Ich meine, er wird ja selber nicht, also er wird ja oft darauf angesprochen und sagt halt immer, was ja bei ihm so ist, dass er sehr spät eigentlich richtig mit dem Leistungssport angefangen hat. Der ist jetzt nicht irgendwie schon mit 15 verheizt worden, sondern ist irgendwie so erst.
Da hat er erst tätowieren gelernt in der Zeit, da konnte er ja nicht.
Genau, also er hat natürlich immer Fußball gespielt, aber er war halt nie jetzt so richtig in diesem Profi-Ding drin und kam relativ spät dazu und sagt auch, dass er eben sehr viel so auf seinen inneren Körper hört. Der lässt sich auch mal auswechseln früher, der muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen durchspielen und ich muss das jetzt hier schaffen und mir was beweisen, sondern der macht den Schritt zurück, aber er ist einfach so wertvoll für Union als Sympathieträger natürlich für den ganzen Verein, aber auch als Kapitän in der Mannschaft zusammen mit Rani Khedira schaffen sie es einfach, Ruhe und Erfahrung in die Truppe reinzubringen, und ich glaube, das hat uns schon den einen oder anderen Punkt gerettet. Hinten haben wir mit Renault nach wie vor einen der besten Torhüter der Bundesliga, gar keine Frage. Definitiv. Ist jetzt mit einigen Fehlern in den letzten Spielen leider unangenehm aufgefallen, aber naja, Gott, also ich würde trotzdem.
Wem sagst du das?
Ja, ist ja mit Vasil auch so ein bisschen, ne? Der hat euch irgendwie fast mehr Elfmeter gehalten, als auf ihn draufgeschossen werden. Und dann kommt halt so ein Spiel, wo du denkst, was erlaube der Torhüter. So war es halt mit Renault auch, aber er ist in der Regel immer messerscharf im Gehirn beim Spiel und steht richtig. Und insofern.
Das fällt dann auch bei solchen guten Torhütern halt viel mehr auf, wenn die dann halt auch mal Fehler machen.
Genau.
Aber wenn man natürlich auch sieht, auch selbst in den Spielen, wo sie Fehler machen, was sie da trotzdem noch toll halten und zum Teil ja auch unhaltbare, ist das immer so ein bisschen schwierig halt dann. Ne?
Ja, genau.
Also, aber ja, wir merken gerade, dass unsere beiden Torhüter vielleicht nicht ganz top sind sozusagen gerade. Ne?
Ja, also gerade bei den Neuzugängen der letzten Zeit haben wir also Leopold Querfeld, ne, der auch
österreichischer
Nationalspieler, ne? Macht sich super in der Innenverteidigung, hat er irgendwie dieses Hammer 35-Meter-Tor auch irgendwie geschossen, was glaube ich auch Tor des Monats war. Also da gibt es schon immer wieder bemerkenswerte Leistungen an der Stelle. Und im Sturm auch nicht, also auch wenn er immer noch kein Tor für uns geschossen hat, aber sehr wichtig ist André Illitsch, der halt ein super ein Zielspieler geworden ist. Also es geht sehr viel auf ihn und er ist in der Lage, die Bälle so festzumachen, wie einst Anderson für uns irgendwie, als wir in die Bundesliga kamen, der irgendwie der Kopfballgott war. Aber Illitsch kann sehr gut die Bälle verteilen, hat schon sehr viele Vorlagen geliefert. Das ist wichtig, einfach vorne im Sturm, warum er jetzt selber die Tore noch nicht gemacht hat, wissen wir ehrlich gesagt auch alle nicht. Trotzdem, also mit Ansa, Burke und Illitsch, da haben wir einen guten Sturm, die nicht jetzt immer komplett abräumen, aber auf jeden Fall gefährlich sind. Ne? Mittelfeld ist eigentlich auch ganz gut besetzt. Wo es jetzt für uns schwierig wird, ist für unser Spiel jetzt nicht relevant, aber sowohl Jogo Late als auch Danilo Duki, der irgendwie auch im laufenden Meter Tore schießt als
gegen Bayern zum Beispiel zwei.
Ja, vorher auch schon mal zwei. Der hat jetzt, glaube ich, hat er mittlerweile sogar die meisten Tore überhaupt geschossen für Union, ich weiß es gar nicht.
Also auf jeden Fall, könnte gut sein. Also
ist er auf jeden Fall da in der Rangliste.
Das vier Tore. Also ist halt, also er und Ansa haben jeweils vier Tore, Oliver Burke drei. Also schön verteilt eigentlich da so ein bisschen. Also was heißt verteilt? Nicht im Sturm, sondern unter diesen drei Spielern.
Ja, ist irre, ne?
Weil er Illitsch mit vier Vorlagen.
Ja, aber Duki rückt halt auf. Ne? Das sind Standardsituationen und so weiter. Er ist einfach da, holt sich die zweiten Bälle, haut einfach drauf, kann super Kopfball spielen. Und Jogo Late und Duki sind halt links und rechts die Innenverteidiger und eine Bank. Und bei beiden hatten wir eigentlich schon damit gerechnet, dass sie uns zu dieser Saison verlassen.
Ja, das sah ganz stark so aus, habe ich auch so verfolgt.
Es reißt auch die Gerüchteküche nicht ab und wir müssen auch damit rechnen, dass es in diesem Winter unter Umständen soweit ist, weil wenn wir für Duki überhaupt noch Geld bekommen wollen, dann...
Weil irgendjemand, der sehr viel Geld hat und weiß ich nicht, spielerische Not ist, vielleicht dann richtig viel Geld für ihn auf den Tisch
legt. Genau, also das würde mich jetzt nicht überraschen und dann ist halt die Frage, inwiefern wir das kompensieren können, aber das wird dann erst zum Rückspiel
relevant. Dann kommt auch nach der Winterpause zu uns. Nee, wird nicht passieren. Wir machen das einfach jetzt schon mal im November. Okay, ja, danke für den Überblick. Vielleicht auch nochmal so persönlich bei dir, wenn wir aufs Spiel gucken, du wirst ja dabei sein am Sonntag.
Ja, klar.
Aber Ticket-Situation war wieder desaströs, vermute ich.
Naja Gott, also es war natürlich alles 0, nix weg und aber ich habe da Gott sei Dank über einen Fanclub indirekt ein Ticket bekommen können und ja, dann werde ich also dabei sein und mir das ausnahmsweise mal im Gästeblock anschauen.
Genau. Wir verraten hier kein Geheimnis oder wir beide nicht, dass wir ab und zu mal so, wir nennen es glaube ich Schüleraustausch machen. Ich bin ab und zu bei Union, du bei St. Pauli, bist bestens bekannt schon in meiner Gruppe sozusagen.
Ja, und ich habe auch eine gute Punktequote, muss ich sagen, immer wenn ich
komme. Ja, Wahnsinn. Du hast ein super, und eigentlich muss ich dich mal, also ja, jetzt natürlich nicht, aber ich müsste dich öfter mal wieder herholen, einfach zu bestimmten Spielen. Ja, stimmt. Du warst auch bei so, naja, ist egal, du warst bei super wichtigen Spielen schon dabei und das hat immer funktioniert, das stimmt. Ja, und die Frage ist nur, du bist ja Bahnfahrer so eigentlich, das haben wir ja diese komische Strecke, die aktuell nicht so richtig durchfährt, wie wirst du es tun?
Gute Frage, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt irgendwie, aber ja, ich werde irgendwie mit der Bahn, ich werde wahrscheinlich schon vorher da sein, von daher reise ich jetzt nicht so kurz auf knapp an, ich werde eh das Wochenende in Hamburg verbringen, von daher mache ich mir da nicht so viel Sorgen.
Beim letzten Mal bist du ja mit deinem E-Roller vor die Domschenke gefahren, ganz elegant, und hast mal diesen Test gewagt, wie komme ich mit einem E-Roller, mit einem, was ist das, 125er oder so, ne?
Ja,
das kann man nicht sagen bei E-Rollern, glaube ich,
ja,
aber egal.
Hat ja kein Volumen, ja.
Nee, genau. Ist schon, aber du bist auf jeden Fall mit dem E-Roller als Challenge mal von Berlin nach Hamburg gefahren.
Ja, das war auch nicht ganz einfach, aber es hat funktioniert am Ende, ja.
Ja, okay. gut. Ein wichtiges Thema, weil es auch bei uns gerade ein wichtiges Thema ist und eigentlich ja für uns ein, wie soll ich sagen, fröhliches Thema, weil es gerade so neu ist. Wir würden gerne unser Stadion in den nächsten, 10, 15 Jahren auf 40, 45, 50.000 Zuschauer in ausbauen. Bei euch ist das schon ein alter Hut irgendwie mit dem Stadion. Umso lieber frage ich mal danach, wie ist denn das gerade so bei euch? Ich weiß nicht, haben wir das erste Mal vor 8 Jahren drüber gesprochen oder so? Ich glaube schon, ne?
Ja, also als es das erste Mal angekündigt wurde, war ja der Traum, dass irgendwie zu 100 Jahren der Sportstätte sozusagen fertig zu machen, 2020. Das Ziel wurde natürlich gerissen und wir sind auch immer lange, lange Zeit sehr im Unklaren darüber geblieben, was denn nun eigentlich das Problem ist. Die Stadionpläne selbst haben sich in der Zeit aber auch noch mehrfach verändert. Ich denke, der zuletzt vorgestellte Plan wird es im Wesentlichen so sein. Ein paar Dinge musste Union dann ändern. Also zum Beispiel, am Anfang war man ganz bockig und hat gesagt, so hier Autos in Köpenick, keine gute Idee, wir bauen hier ein paar Fahrradständer hin, das muss schon passen. Da hat sich Berlin dann quergestellt. Jetzt wird sowohl ein neues Parkhaus gebaut, derzeit bereits schon im Bau hinter dem Stadion, da wo eigentlich der Profi-Trainingsplatz war. Der kommt da auch wieder hin, aber oben aufs Parkhaus draus. Also man macht da so eine Geschichte.
Ursprünglich die asiatische Variante, die japanische, nicht wussten das so. Ja, doch in Asien hat man das auch
mal gesehen. Ja, eigentlich war so die Idee, eine Tiefgarage vor dem Hauptgebäude zu machen, aber das ist aufgrund der speziellen Wassersituation da in Köpenick mit dem Fluss und so weiter, war das nicht möglich. Das ist also genauso jetzt im Bau wie das neue Profi-Leistungszentrum, was dann daneben entstehen wird für die Männer- und für die Frauenmannschaft, über die wir auch noch reden müssen. Und das wird dann hoffentlich in dieser Saison fertig sein erstmal. Aber der große Stadionumbau, der steht natürlich an. Es gab jetzt vor kurzem dann endlich mal eine Einigung mit der Stadt Berlin, weil der Knackpunkt war einfach die Verkehrssituation. Man musste natürlich, wenn du so eine große Sportstätte ausbaust, musst du dann entsprechend für die Kapazität auch in irgendeiner Form Transportmöglichkeiten schaffen, ne? Also Parkplätze oder halt Bahnkapazität, Buskapazität, was auch immer. Und da ging es also lange Zeit hin und her und wurde über viel geredet, eine Straßenbahnverlängerung, dann eine extra Abzweigstelle direkt am Stadion, die wahrscheinlich auch kommen wird, und Ausbau der S-Bahn und was nicht alles, und es ging hin und es
ist ein Regionalbahnhof, wird das jetzt,
oder ist das sowieso noch, der Ausbau wird noch eine Weile dauern, aber die ganze Strecke wird ohnehin ausgebaut und dann haben wir mal einen Regionalbahnhof, richtig, in Köpenick, aber es hat natürlich auch was mit S-Bahn-Takt zu tun etc. und der Kapazität. Stellt sich raus, das Kernproblem, warum diese Kapazität, die Union anstrebt von 40.000, erstmal nicht erreicht werden kann, ist, Trommelwirbel, weil die Stadt nicht in der Lage ist, genug Strom bereitzustellen für die zusätzlichen Bahnen, die erforderlich wären, um diese Kapazität nachzuweisen.
Jetzt ist nicht nur Internet ein Problem in Deutschland, sondern auch schon Strom, oder was?
Das ist wirklich, man will einfach die ganze Zeit mit dem Kopf auf den Tisch hauen. Also Berlin ist so eine Katastrophe, was so die innere Politik und vor allem die Verkehrspolitik betrifft, nachdem wir jetzt auch wieder mit so einer CDU-Regierung gesegnet sind, geht ja hier irgendwie alles wieder rückwärts. Es ist wirklich zum Heulen. Naja, deswegen gibt es jetzt diese Einigung, die besagt, wir werden zwar das Stadion dann schon so ausbauen wie geplant, aber da ja eigentlich nahezu alles an neuen Flächen als Stehplätze geplant war, mit ein paar Ausnahmen,
darauf warst du auch sehr stolz immer. So,
ja, das ist halt so ein Riesen, klar, weil das, ne? Das macht uns natürlich auch aus. Ist jetzt der Kompromiss, dass eben diese Bereiche vorerst, bis dann sozusagen eine neue Regelung gefunden werden kann, dann doch als Sitzplätze ausgeführt werden, was jetzt nicht so auf große Beliebtheit stößt und auch jetzt neue innere Kämpfe auslöst, weil natürlich jetzt kein Bereich sozusagen der Bereich sein will, wo jetzt noch mehr Sitzplätze hinkommen. Ne? Also die Ultras wollen oben natürlich ihre Stehplätze haben und sagen, ja, nimmt doch hier in der Gegengerade, macht doch da noch ein paar hin. So, also das ist nicht gut. Ich bin mir sicher, dass wir werden da eine Lösung finden. Und was aber noch fehlt, ist vor allem jetzt die finale Baugenehmigung. Also es ist zwar jetzt kommuniziert worden, man habe sich jetzt grundsätzlich endlich mal geeinigt, aber der unterschriebene Zettel mit, okay, alles prima, jetzt könnt ihr auch loslegen, der ist noch nicht da. Wann der kommt, weiß ich nicht. Ich vermute jetzt, das ist die aktuelle Schätzung, die so lange gilt, bis wieder was anderes gilt, dass Ende 26 begonnen wird und Ende 27 das abgeschlossen sein soll. Mit anderen Worten, in der Mitte der Saison, der nächsten Saison, geht's los und dann müssen wir alle ins
Olympiastadion. Ich meine, ich glaube, so ein bisschen unter Zugzwang kommt die Stadt vielleicht, weil ich glaube, dass ihr 26, 27 im Olympiastadion komplett spielen werdet, ist schon durch. In meiner Wahrnehmung ist das so. Und ja, setzt das unter Umständen auch die Stadt unter Druck vielleicht? Oder? Nee, wahrscheinlich
nö.
Nicht.
Ne? Nö. Inwiefern jetzt meinst du das unter Druck?
Naja, wir müssen ja dann ein Jahr woanders spielen, das müssen wir ja auch planen, wir machen das jetzt, können wir jetzt mit Hertha sprechen oder nee, das ist ja auch Stadt, ne, glaube ich, das Olympiastadion.
Das Olympiastadion gehört der Stadt und von daher ist das eigentlich nicht das Problem und die Einigung gibt es ja auch schon, das glaube ich ist jetzt nicht das Thema. Es muss einfach jetzt nur die finale Baugenehmigung geben und einen Zeitraum und dann kann man da halt hin, aber ich meine, toll finde das bei uns keiner.
Wir warten, dass der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin für den Buchstaben U irgendwann Stempel runter.
Genau. Aber wenn es dann mal soweit ist, also die Stadionpläne selber sind toll. Das wird dann eine super Sportstätte werden, die dann insbesondere auch für die Auswärtsfahrer sehr viel bessere Situation hat, weil derzeit ist gerade die Anreise der Gäste ein echtes Problem. Und wenn dann das alles mal so fertig gebaut ist, gibt es dann halt direkt ein Parkhaus auf der Frontfläche des Stadions und dann werden die Gästebusse direkt bis an den Gästeblock ranfahren und dann gehst du noch 10 Meter und dann bist du irgendwie auch schon auf den Rängen. Also das ist definitiv dann für alle, glaube ich, eine bessere Lösung.
Okay, gut. Du hattest schon erwähnt, das Thema eure Frauen, das würde ich einmal gerne ins NDS mit reinnehmen. Aber ich würde gerne mit dir nochmal über eine ewige Tabelle sprechen heute Abend. Weil das bei uns ein Running Gag geworden ist, seit 2 Jahren, würde ich sagen. Also du fängst damit an und sagst, guck mal, bald haben wir euch. Und auch noch ausgerechnet unter Steffen Baumgart ist das passiert. Aber das Schöne ist, wenn wir am Wochenende gewinnen, ja, dann überholen wir euch wieder. Ich meine, das ist natürlich, wir reden hier über die ewige Bundesliga-Tabelle. Uns trennen gerade 2 Punkte. Ihr habt 295 Punkte, wir 293. Ihr habt natürlich ein super Torverhältnis. Ich weiß nicht, weißt du, welches ihr habt in der ewigen?
Ich muss jetzt mal kurz nachschauen.
Also uns ist es auf jeden Fall desaströs, kann ich nur sagen.
naja, ihr seid bei minus 213 Toren, wir sind bei minus 36, also das war auch
genau. Schon. Genau. Das Schöne ist ja bei der ewigen, das wird nie ein Faktor sein. Das kann immer, das ist nur mal ein Zeitabrissfaktor, mehr ist es ja auch nicht, das weil stimmt. Sie einfach nicht aufhört. Ne?
Ja.
So, ich weiß noch, als du mich darauf hingewiesen hast, dachte ich so, danke, das fällt gerade in diese Niederlagenserie. Jetzt kommt auch noch der Pritlov um die Ecke und reibt mir auch noch unter die Nase, dass sie uns jetzt überholt haben. Ja.
Ja, 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 aber bei Punkte pro Spiel sind wir auf jeden Fall in der Top 10. Also da kann uns keiner was nachmachen.
Ja, aber es ist schon irrsinnig, wie weit wir weg sind noch von Hansa Rostock. Das ist ja Wahnsinn,
ja,
eigentlich.
Ja,
ne?
Kriegen wir auch noch.
Die haben 479 Punkte, erstmal bummelig irgendwie 185 Punkte mehr als wir beide haben irgendwie.
Naja.
Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die wirklich so lange in der Bundesliga waren und auch noch relativ erfolgreich anscheinend. Also.
Da spielen wir jetzt einfach dreimal Europa League fertig und dann.
Ja.
Läuft
ja. Okay. Also deswegen auch für mich Motivation schon mal, dass wir auf jeden Fall, also so wie alles Motivation am Sonntag bei mir. Ich will diese 7 Niederlagen in Folge wegmachen. Ich will Punkte haben. Ich will Union schlagen. Ich will in der ewigen Tabelle vor euch sein erstmal wieder.
Ja, kann ich mir gut
vorstellen. Was denkst du denn, was es wird?
Ja, wie schon gesagt, die Wundertüte. Also ich meine, jetzt sind sie natürlich alle stolz, wenn auch ein bisschen enttäuscht von diesem Bayern-Spiel. Also enttäuscht, weil man es nicht gewonnen hat. So, wenn du in der letzten Minute dann noch das Tor kriegst, ist natürlich immer bitter. Aber ich glaube, dass die Mannschaft mittlerweile an so einem Punkt ist, wo sie theoretisch weiß, was sie kann. Ob sie das abgerufen bekommen, ehrlich gesagt, ist für mich total offen. Ich habe mir jetzt St. Pauli angeschaut in der letzten Zeit. Das war nicht so schön.
Kein Spaß.
Nee, das war so. ich wundere mich so ein bisschen, was da bei euch eigentlich das Kernproblem ist. Aber wenn der Sturm so ausfällt wie in den letzten Spielen, wird unsere Verteidigung da, glaube ich, relativ wenig Probleme mit haben. Von daher hängt es so ein bisschen von dem Zustand unseres Sturms ab, würde ich mal sagen. Aber vielleicht überrascht er uns ja auch und ihr fangt euch wieder, weil solche Phasen gehen auch immer mal wieder vorbei. Und ich glaube, gegen Union ist die Motivation auch nochmal besonders groß. Nicht nur wegen der ewigen Tabelle, sondern weil wir halt einfach auch in Schlagdistanz sind. Ne? Also man hat jetzt, glaube ich, auch gegen viele unmittelbare Konkurrenten schon Punkte abgegeben und ja, also Millerntor, ich mache mir da keine Illusionen, das wird jetzt kein Zuckerschlecken für uns sein. Wir sind da jetzt genauso gefährdet, auch mal wieder Punkte abzugeben. Gar keine Frage.
Das wird auch ein richtig mieses Spiel, kann ich dir jetzt schon sagen. Also wir werden versuchen, wieder unsere Defensive mehr zu stabilisieren. Damit haben wir schon in Freiburg angefangen. Mhm. Ihr kriegt das dann mit dem Sturm nicht hin. Wir stehen hinten drin, wird 0-0 im miesen Herbst in Hamburg. Glückwunsch. Da werden wir alle richtig Spaß haben, kann ich dir jetzt schon sagen. So, Tim.
Ja.
Berühmte die letzte Worte für heute Abend.
Ja, zu den Frauen reden wir nächste Mal. Das ist ja
machen bei
uns
wir.
Ein großes Thema. Ansonsten, naja, also wir wünschen uns mal ein, also ich hoffe, dass es zumindest ein wildes, aufregendes, ereignisreiches Spiel wird. Also
wird ein schrottiges Spiel, sag ich dir jetzt schon.
Das, dann bin ich auch bedient.
Aber wir werden uns freuen, wenn das so kommt, wie ich es gerade sage, über den ersten Punkt und keine Niederlage. Insofern, man muss ja irgendwie anfangen damit. Ja. Und aber im besten Fall natürlich gewinnen wir und dann ist auch erstmal alles sowieso gut. Und dann haben wir auch eine Woche danach, da wird es echt ein bisschen übel. Dann haben wir 3 Auswärtsspiele in Folge.
Oh.
Bei Bayern, bei Gladbach im Pokal und bei Köln.
Oh Gott.
Ja, da wäre schon ein Sieg gegen Union vielleicht ganz, ganz gut für den Anfang, würde ich behaupten.
Kann ich mir vorstellen.
Na? Gut, Tim, alles klar. Ich danke dir für deine Zeit heute Abend. Gerne. Wir sehen uns wahrscheinlich Sonntag und hören uns am Montagabend auf jeden Fall wieder, wenn wir Sachen Spiel sprechen, über Spiel und über die Frauen.
Alles klar. Machen wir.
Gut.
Bis dann.
Dann den Hörerinnen wünsche ich dann ein schönes Spiel am Sonntag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.